Herzlich willkommen im Besenwagen. Ich bin schon wieder nicht zu Ende gefahren und ich sitze schon wieder in der letzten Reihe von diesem Auto. Zwei neben mir. Ich bin Bastian Marx.
Paul Voss.
Ja, und ich bin Andreas Staub.
Ihr habt euch beide schon so ein bisschen über unsere, in Anführungszeichen, deutsche Nationalmannschaft Katusha aufgeregt. Da ist nicht ganz so rund die Woche. Paul, was denkst du darüber?
Ja, schwieriges Thema so als Außenstehender, aber offensichtlich versucht man da gerade von der Seite der sportlichen Leitung oder eines sportlichen Leiters den Fahrern ein bisschen die Schuld zuzuschieben.
Warst du richtig schlau?
Nee, es funktioniert eigentlich nie.
Und mit Druck geht's nicht so richtig gut, besser meistens.
Ja, und vor allen Dingen mit dem öffentlichen Druck, und ich glaube, das ist ein bisschen hochgekocht und wird jetzt spannend zu sein, oder wird jetzt spannend
sein zu sehen,
was man sein zu sehen, macht. Ja, genau.
Aber es gibt nicht mehr so viele Chancen, oder? Es gibt noch zwei Sprints auf der Champs-Élysées und zwischendrin noch eine Etappe, glaube ich.
Weiß ich nicht. Also ich, auch wenn ich jeden Tag kommentiere, habe ich eigentlich nicht so den Plan, was jetzt noch passiert die nächsten zwei Wochen.
Also ich weiß noch zwei Etappen. Der Rest ist eigentlich, glaube ich, relativ hügelig oder ein Zeitfahren. Höchstens drei.
Was ist deine Meinung?
Leider nicht so erfolgreich für die Jungs. Die sahen jetzt auch nicht so gut aus bei dem, was sie da gemacht haben. Ist natürlich schwierig, also weil da eigentlich bis jetzt auch sehr wenige Leute gut aussahen. Ne? Also bis auf Quickstep, die es ja wirklich geschafft haben, jedes Mal ihren Sprinter in eine gute Position zu fahren und damit gleichzeitig auch Sagan, weil der ja quasi auf dem Tandem sitzt mit Gaviria. Und ja, Grönewegen gewinnt zwei Etappen. Und
ja, ich sage sowieso, dass Grönewegen eigentlich im Moment der Kraftsprinter schlechthin ist, was Kittel war die letzten zwei Jahre. Aber im Moment weiß ich nicht. Es sieht so aus, als wäre es halt mehreres. Als wäre seine Form jetzt vielleicht nicht on top. Sonst könnte das vielleicht alleine regeln. Und als würde die Mannschaft auch nicht so on top abgestimmt sein. Aber ist ein bisschen schwierig von außen zu beurteilen. Und wir werden auch noch einen am Hörer haben, der da von innen beurteilen kann. Schauen wir mal.
Ja, also ich denke, dass sicherlich Marcells Form nicht da ist, wo sie letztes Jahr war zu dem Zeitpunkt. Aber ich glaube, das ist jetzt gerade so der Höhepunkt, den man irgendwie erreicht hat bei Katusha, wo man halt auch intern merkt, das funktioniert irgendwie alles nicht. Und die ganze Mannschaft fährt da jetzt schon das ganze Jahr über eigentlich nicht so, wie man es erwartet. Also ich meine, für das Geld, was man bezahlt, kommt relativ wenig bei rum.
Ich wollte gerade sagen, da machen Leute Druck, die haben mit dem Team jetzt erstmal gar nichts zu tun. Die stecken von außen Geld rein und rufen dann halt irgendwann mal an und sagen, ey, wir haben uns das vielleicht ein bisschen anders vorgestellt hier, Freunde. Was ist los?
Ja gut, ob das jetzt, also ich glaube, da sind die Sponsoren schon, ja, ich glaube nicht, dass die so nervös da sind. Ich denke mal eher, dass das Team intern aufkommt und es ja schon seit ein paar Jahren so ist, dass bei Katusha irgendwie mal so ein Auf und Ab ist. Du hast es ja mal ganz gut analysiert gestern, auch wie wohl du meintest, dass seit Luca Paolini weg ist.
Genau, seitdem gewinnen die nichts mehr.
Ja. Ich sag jetzt sicherlich nicht an Paolini, dass sie so viel gewonnen haben oder überhaupt Rennen gewonnen haben. Weil man schaut die letzten Jahre, ich meine, Christoph gewinnt für Katusha Mailand Sanremo. Darauf die beiden Jahre fährt er dann nicht mehr so dolle, vor allen Dingen im letzten Jahr. Und man ist da relativ schnell immer Fahrer zu kritisieren und irgendwie auch ja, das Leben schwer zu machen. Das ist vielleicht nicht die beste Art und Weise, um ein gutes Klima im Team zu haben.
Ja, also ich kann jetzt auch schwer einschätzen, woran es da jetzt wirklich liegt. Vielleicht fehlt so ein bisschen Glück, das ist ja auch immer dabei.
Wie kommst du auf Paolini? Was weißt du über den?
Das ist ja wohl einfach eine Tatsache, dass seitdem der nicht mehr aktiv ist, die nicht mehr ganz so präsent sind wie zu den aktiven Zeiten von ihm.
Also Paolini war schon ein krasser Fahrer. Also ich habe ihn ja auch echt erlebt und ich meine,
also er hat einfach das nötige Know-how mitgebracht in die Gruppe.
Ja, ich weiß, du meinst jetzt wieder anders, als ich es vielleicht meine, aber es ist halt, du hast halt bei ihm zum Beispiel Kent Wevelgem, wie er das gewinnt, ich meine, auch mit dem Gang halt und dann so die Tour-Etappen, die dann auch ein Christoph gewinnt oder Mailand Sanremo, das wäre halt ohne Paolini nicht möglich gewesen.
Mailand Sanremo hätte er da nicht gewonnen in dem Jahr.
Ist jetzt nicht wegen ihm, fährt man jetzt nicht mehr gut, aber auf jeden Fall ein Fahrer, der viel dazu beigetragen hat, dass man gerade bei den Klassikern vorne dabei ist.
Was ist denn so für unsere Freunde hier, unsere Kölner Freunde, die jungen Deutschen, so der Ausblick bei Katusha? Was können die da in Zukunft abreißen, abfeuern? Ist da überhaupt Raum da für Rick, für Nils? Nils eher so, ne? Der lebt eigentlich auf die letzten zwei Jahre. Habe ich so den Eindruck. Er ist jetzt nicht der krasse Siegfahrer, weil der Punch halt fehlt, wie Cousin im Frühjahr gezeigt hat. Aber schon krass, wie er sich eigentlich da...
Er hat schon sehr krass entwickelt, also auf jeden Fall. Ob der jetzt bei der Tour nochmal irgendwie rausfahren kann, gerade jetzt, wo es ins Hochgebirge geht, muss man abwarten. Ich meine, der hat ja jetzt schon eigentlich eine starke Leistung gehabt bei der Roubaix-Etappe. Wird Zwölfter am Schluss.
Bester Jungprofi.
Ja, also war schon richtig stark, was er da wieder gezeigt hat. Und auch dazu muss man ja sagen, war er auch mehr oder weniger auf sich allein gestellt. Oder hat vielleicht sogar noch Hilfe leisten müssen für die anderen Fahrer im Team, Sakharin oder wenn die dann noch jetzt unterstützen wollen.
Siehst du ja, Rick in Zukunft was gewinnen? Wird er Siegfahrer werden? Nicht bei der Tour, überhaupt. Nächsten Jahre auch. Also am Anfang, ich habe ihn so wahrgenommen, ich habe ihn erstmal bei den, ich glaube, U23-Weltmeisterschaften war das, wo er in seinem ersten Jahr schon aufs Podium gefahren ist. Habe ich recht? Habe ich nicht recht? Was habe ich in Erinnerung?
Liegt dann, also meiner Meinung nach wird es wahrscheinlich auch zum größten Teil an ihm selbst liegen, ne? Also wie er seinen Fokus setzt, ob er sich weiterhin als Helfer sieht oder halt noch eigene Ambitionen mitbringt.
Hast du eine Einschätzung? Und dann,
ich glaube schon, dass er da ehrgeizig genug ist, um seine Ziele da nicht aus den Augen zu verlieren. Und wenn ihm das Team dann irgendwie die Möglichkeit gibt, ich meine, die haben jetzt nochmal zwei Jahre verlängert.
Ich meine, von seinem Vater müsste er ja den Drang zum Erfolg eigentlich mitbekommen haben.
Aber nicht jeder hat halt das Talent von einem Erik Zabel, der irgendwie
schon klar
200 Rennen gewonnen hat in seiner Karriere. Ja, bleibt abzuwarten, ist spannend. Ich glaube, jetzt bei der Tour gewinnt er keine Etappe mehr. Der wird froh sein, wenn die Berge vorbei sind und er vielleicht nochmal bei den beiden Sprintankünften eine Rolle spielen kann. Und ja, dann ist er halt auch noch jung und hat noch ein paar Jahre Zeit, um sich in eine Richtung zu spezialisieren. Und nur so kann man dann, denke ich, vielleicht auch nochmal Erfolg haben.
John Degenkolb hat Paris-Roubaix Tour de France Edition gewonnen. Fand ich relativ geil. Habe ich auch prophezeit. Ihr seid meine Zeugen.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, Dankeschön. Wir kommen noch zu dem Radsport-Wett-Thema, was mich sehr interessiert. Ich dachte mir schon so ein bisschen, dass warum nimmt Track Dege überhaupt mit? Wir haben es ja im Vorhinein schon mal versucht abzuschätzen, ob er dabei ist, weil wir überlegt haben, ob wir ihn vielleicht anrufen können bei der Tour. Und dann war er dabei und ich habe mir eigentlich in dem Moment schon gedacht, oder zumindest in den ersten zwei Etappen der Tour, als ich gemerkt habe, er kann da irgendwie vorne reinfahren, aber irgendwie auch so aus, als wollte er jetzt nicht unbedingt einen Sprint gewinnen da. Er ist zwar da, aber er hält nicht so Vollgas mit rein. Und dann dachte ich mir so, ey, der Typ hat schon mal Paris-Roubaix gewonnen und hier gibt es so eine Paris-Roubaix-Etappe. Ich glaube, der ist nur für diesen Tag da. Ich meine, da muss natürlich trotzdem noch sehr, sehr viel stimmen und sehr, sehr viel Glück dazu kommen, dass das wirklich so gelaufen ist, wie es dann gestern gelaufen ist. Aber geil für Dege, muss man schon mal sagen.
Ja, kann man auch mal an der Stelle gratulieren. War ja wirklich lang in der Mache, der Tour-Sieg oder Tour-Etappensieg. Ja, schon stark gemacht. Ob er jetzt vorher nicht so Vollgas gefahren ist, das ist, glaube ich, Quatsch, weil
ja, wenn du da unter die ersten, Vollgas gefahren
ist. Unter die ersten 10 Fährst im Massensprint, dann hältst du schon voll mit rein, aber ich glaube halt, um so einen flachen Sprint zu gewinnen, dann fehlt ihm da doch so, da muss schon alles optimal laufen, dass er irgendwie da wirklich Siegchancen hat, aber ja, dafür hat dann an dem, sag ich mal, Tag, wo es für ihn auch am besten die besten Voraussetzungen waren, einfach geklappt, ne?
Ich denke, dass er sich einfach wirklich konzentriert hat auf den Tag. Natürlich hätte er auch vorher Etappensieg genommen, aber...
Ja, der ist die Etappen vorher schon voll gefahren. Du hast ja auch gesehen, dass er auch ziemlich angepisst war, als im Sagan angeblich vor die Karre gefahren ist, was er sicherlich auch gemacht hat, aber man hat schon gesehen, dass Dege auf dem Weg nach hinten war. Was du aber auch feststellen konntest, dass er das Gefühl für den Sprint wiedergekriegt oder wiedergefunden hat, so wie man sich positioniert. Von daher, es war nicht so eine Frage der Zeit, bis er jetzt endlich mal der Sieg kommt.
Ja, das die war, Nerven. Das war, glaube ich, für ihn der geilste, den er hätte kriegen können. Ne?
Also ja, auf jeden Fall.
Allein wie er dann da am Schluss heult beim Interview, das kriegt mich ja schon.
Also finde ich geil, wenn die Jungs auch mal so ein bisschen, wenn die Jungs auch mal so ein bisschen Leidenschaft und Gefühl rauslassen.
Aber es sind immer die Deutschen, die weinen. Ne? Der letzte Deutsche, der geweint hat, war Simon Geschke.
Linus auch. Linus hat auch geweint.
Linus hat auch geweint. Das ist, die Deutschen sind schon sehr sentimental.
Viviani hat auch schon geweint dieses Jahr.
Echt?
Aber nicht, weil er gewonnen hat.
Weil er vergessen hat, Strava wieder anzumachen.
Das habe ich, glaube ich, auch verpasst.
Nein, er hat verloren. Und Sprint verloren, hat geweint nachher.
Ja, aber Freude, Tränen, das ist ein deutsches Ding. Man weint gerne in Deutschland.
Ja gut, aber ich meine, wenn du halt so lange auf so ein Ziel hinaus arbeitest, was er auch dann im Interview gesagt hat, klar, da brechen schon ein paar Emotionen aus. Ne?
Ich meine, er war 6-mal Zweiter vorher bei Etappen. 6-mal.
Und dieses Jahr
und wenn er einen Sprint gewonnen hat, war jemand vorne raus. Also schon hat schon eine Weile gedauert.
Man muss auch mal so sehen. Ich denke, der Typ hat schon einen relativ stabilen Vertrag da bei Trek. Und
der ist stabiler geworden jetzt.
Mit so einem Sieg erfüllst du den ja dann irgendwie, ne? Und das ist ja alles nicht nur Ruhm und Ehre hier, sondern auch Arbeitsplatz. Und
der erste Gehalt, was der erste nicht specialized Sieg bei der Tour. So das ungefähr. So
okay,
ungefähr.
Das können wir kurz durchsprechen. Warum hat er jetzt gewonnen mit dem Track eigentlich? Die Specialized kaputt, waren die poliert?
Nur im Windschatten von Specialized Rädern gefahren.
Stimmt, das, ja,
aber
da war das, dabei. Das ist aber Stau, wie sein Ding so mit dem Windschatten gefahren. Also ich finde, John ist da ganz fair gefahren, hat seine Führung übernommen, wie er es machen musste. Und
Stau, bei welchem Rennen ist der Dege die ganze Zeit in deinem Windschatten gefahren? Bei jedem?
In meinem Windschatten.
Bei jedem?
Seltener eigentlich. Ich war ja auch nur passiv aktiv.
Aber irgendwoher muss doch diese Haltung kommen.
Nee, aber die letzten Rennen war da ja schon, vielleicht weil er sich auch ein bisschen zu sehr unter Druck gesetzt hat, selber war er jetzt nicht so der aktivste Fahrer bei der Renngestaltung. Ist halt immer so ein bisschen vielleicht wirklich auch subjektiver Eindruck.
Ja, also ich glaube, dass er jetzt, als er Roubaix gewonnen hat, perfekte Attacke gefahren ist und jetzt gestern, das war auch, er hat den richtigen Moment abgewartet, er ist vorher ein paar Mal mitgegangen.
Geht ja eigentlich auch so seit der Durststrecke, die er hatte, hat er schon viele Rennen, auch das Team insgesamt so, glaube ich, taktisch auch ein bisschen falsch angegangen.
Ja gut, aber du musst das Gefühl auch erstmal wieder entwickeln, ne? Ich glaube, das ist halt gar nicht so einfach. Man wird jetzt auch anders in die nächsten Rennen reingehen. Also vielleicht ja nächstes Jahr ins Frühjahr, wenn er bei Track bleibt, nochmal anders reingehen, wo man weiß, er kann wieder gewinnen. Ich glaube, wenn du halt, ich meine, letzten 2 Jahre, wenn du nichts ablieferst, also er hat natürlich Rennen gewonnen, aber nicht auf dem Niveau. Das ist, muss man erstmal wieder reinkommen, auch dieses Mojo.
Ja, sag ich ja. Also
Mojo. Ja, ist ja so. Also das Gefühl für den Sprint entwickeln, für die Rennsituation, das ist ein Ding, ich meine, so wie bei Sagan, der kann ja machen, was er will, mit oder ohne Team, dem fallen Dinge einfach in den Schoß. Sicherlich, weil er stark ist, aber auch, weil er einfach Gefühl hat, irgendwie, ne? Jetzt trifft dich wieder ab zum anderen Rennfahrer, aber ist halt ein ganz gutes Beispiel eigentlich.
Weil wo jetzt es im ersten Jahr überhaupt mal kein deutscher Sprinter bis jetzt gestochen hat, haben wir jetzt eigentlich die geilste Etappe gewonnen, die wir so gewinnen konnten. Land. Weil jetzt in den nächsten Tagen werden wir erst dann keine mehr holen.
In den nächsten 2 Wochen wird nicht so viel Stand sein, ne?
Ja, da sind wir ja schon beim Ausblick auf die restlichen Etappen.
Meine Experten hier sitzen. Erzähl mal, Basti.
Es geht relativ viel bergauf, habe ich gesehen.
Ich hab mich
schlau gemacht, morgen, wir sitzen hier übrigens am Ruhetag. Morgen ist noch keine Bergankunft, aber danach ist so gut wie immer oben Schluss. Und die zweite Hälfte der Tour de France, die dann morgen anfängt, ist auf jeden Fall ein komplett neues Rennen. Und ich finde es ganz cool. In der ersten Hälfte ging es jetzt für die Gesamtklassementfahrer darum, eigentlich irgendwie zu überleben, so wenig Time Loss wie möglich einzuhandeln. Was nicht jeder geschafft hat, aber eigentlich liegen auch alle noch halbwegs dicht beieinander. Port ist jetzt raus, aber alle anderen liegen so innerhalb von 2 Minuten. Geraint Thomas ist der Bestplatzierte und Dan Martin, glaube ich, mit 2,5 Minuten Rückstand auf ihn, der Letztplatzierte von 10 Mitfavoriten. Und so spannend war es ja eigentlich selten in letzter Zeit.
Na gut, ich meine, die 7. und die 8. Etappe, die waren schon zum Weinen. Also für mich so als Kommentator, das war die Hölle auf Erden. Das zu beobachten, ich glaube für Radsportfans auch, da hat man mal einen ganz guten Prozentsatz verloren an Zuschauern.
Apropos Radsportfans, war eigentlich ganz lustig, wo du jetzt sagst, ist so spannend wie noch nie, dass alle Leute, so Außenstehende, die jetzt wirklich nicht so viel Ahnung vom Rennsport haben, die sagen, ist ja so langweilig wie noch nie, weil es gibt halt keine Stars mehr, die so herausstechen. So. Selbst Chris Froome ist halt hier in der Bevölkerung in Deutschland nicht so ganz angekommen. Ja.
Es gibt ja keine, also
das war wirklich so Zitat, seit Armstrong nicht mehr da ist, dann gibt es auch keine großen Namen mehr und ist irgendwie total langweilig geworden.
Krass, ne? Doping wird irgendwie nicht mehr so vordergründig. Es gibt nicht mehr die zwei, die mit einer halben Stunde vorne wegfahren und jetzt wird es für uns spannender und so irgendwie gar nicht mehr nachvollziehbar, und dann, jetzt, weil jetzt fahren alle zusammen.
Und dann rummeckern, wenn man positiv ist.
Egal, ich hasse es, über dieses Thema zu reden. Paul, du wolltest was sagen. 7., 8. Etappe, dein Radsportherz hat geweint.
Ja, das war die Hölle, aber ich meine, ich verstehe das auch, dass man da so langsam fährt, weil die Etappen halt einfach unnötig sind, ja, so. Aber stimmt schon, es war, ich meine, du hattest die 2., 3. Etappe, die waren echt spannend. Da ist der Mulbretagne, das war auch ganz cool. Es war halt echt ein bisschen lahm, ne?
Aber es waren sonst mehr davon. Also.
Ja, also ich meine, ist eigentlich egal, die Tour ist die Tour. Und du kannst die Tour auch nach Italien bringen, also vom Profil her, dass die Rennen würden genauso ablaufen, so kontrolliert, weil einfach jeder fit ist. Deswegen ist der Giro auch so speziell. Du hast halt eine Mischung aus fitten und nicht fitten Fahrern. Bei der World ist ja noch krasser. Ich meine, ist nicht mehr ganz so schlimm wie früher, aber es liegt einfach auch an der Tour selber, dass das Rennen so kontrolliert ist. Ich meine, du siehst ja, da fahren da vorne 6 Teams nebeneinander mit ihren Zügen. Sieht aus, als wenn die KB fahren würden, aber die fahren halt gerade irgendwie alle Anschlag mit 60 km/h und
Tim de Klerk.
Und hinten ist eine Reihe und das ist halt komplett Banane eigentlich.
Ich fand es jetzt nicht weniger langweilig als sonst die Flachetappen. Aber was halt schon aufgefallen ist, dass man halt jeden Tag Vanti Groupe-Gobert in der Spitzengruppe hatte. Oder Direct Energy, was eigentlich auch totaler Quatsch ist, muss ich jetzt mal dich auch, habe ich mir von dir abgehört. Direct Energy. Das heißt ja überhaupt nicht Direct Energy, das ist ja direkt Energie.
Ist mir egal.
Energie direkt.
Ja, jemand, ich bin ja nur Experte. Für die Aussprache ist jemand anders zuständig.
Ja, bei uns im da Leben. Kann man sich auf jeden Fall gut drüber streiten, welches Outfit der Teams schlechter ist.
Ja, nicht unbedingt der Team,
oder noch die weniger schön.
Die Mischung mit den Rädern dann noch dazu, das ist ja. So bei einigen Teams tut das schon sehr weh, vor allem bei Wonti. Wenn die so oft in der Spitzengruppe sind, dann mit dem Lenkerband und dem Vorbau, das ist schon.
Sag was zum Vorbau, bitte. Der ist mir noch nicht aufgefallen bis jetzt.
Der ist neon-orange.
Der ist genauso wie das Lenkerband und wie der Lenker. Neon-orange.
Neon-orange.
Ja.
Neon-gelb haben sie auch noch drin.
Ja.
Und dunkelblau.
Das sieht und einfach scheiße aus. Also man kann
Sponsoren wie ein belgisches U19-Team.
Man sagt ja, negative Werbung ist auch Werbung, aber.
Ja, und wir reden ja darüber, aber das wäre jetzt für mich kein Argument, das zu kaufen. Also ich meine, der ist ein Hersteller. Ist ja nicht so, dass man das. Das ist ja keine Special Edition extra für die Tour, sondern das verkaufen die so.
Ist schon hart hässlich auf jeden Fall. Ja.
Also, keine Ahnung, auch Fortuneo, ne? So komplett weiß. Weiße Hose ist auch.
Ich meine,
wenn du nicht Chippo anhat, ist das schon schwierig.
Fortuneo?
Das war waren die auch nicht. Ist halt das Krasse, wenn du diese Teams siehst. Ach, die okay. Sehen halt aus wie 1990. Mit den Rädern und so.
Ja.
Wie die auf dem Rad sitzen mit den Helmen. Als wenn die noch nie was von Aero gehört hätten. So.
Style Check Peloton.
Ja.
Ah. Das sind echt noch so Clubs, ne? Eigentlich. Auch dieses Fortuneo auch besonders. Wie so alte Club-Trikots.
Ja.
Die brauchen wir auch Specialized als Sponsor, dann läuft's ja anders. Aber leider ist das nicht so.
Dies ist eine bezahlte oder. Partnerschaft mit Specialized Deutschland.
nee, aber ja, das darf man nicht so. Ich glaube, da sind sich auch viele nicht so drüber im Bilde, was dann auch doch teilweise Material unter den Teams ausmacht, ne? Also. Wir haben ja schon mal spaßhalber über so einen Porsche Cup im Radsport geredet. Das wäre eigentlich mal interessant, wenn alle das gleiche Material fahren
alle würden. Alle auf Specialized fahren würden.
Nee, da gibt es schon
alle auf
massive oder alle auf Cube.
Oder bei jedem Rennen ein anderes Rad.
Ja.
Das wäre ja auch... ja, also die Radfirmen buttern da natürlich richtig. Ne? Vor allem.
Ja. Vielleicht ändert sich das ja jetzt ein bisschen, weil die neuen Räder, die es jetzt so gibt, die sind ja auch alle ziemlich gleich. Also ich, haben sich, glaube ich, alle bei derselben Fabrik eine Lizenz gesichert.
Zufällig kurz vor der Tour veröffentlicht, wie immer. Welches von den drei gleich aussehenden Rädern würdest du nehmen?
Von welchen Rädern jetzt gleich aussehen sind?
Das neue Venge, das neue Cannondale Aero-Rad und das neue BMC
Aero-Rad. Sind ja fünf Aero-Räder jetzt vor der
Tour.
Elf Aero-Räder
jetzt. Das BMC sind? Sieht schon anders aus, finde ich.
Ein bisschen eckiger.
Aber ich finde halt, also das Cannondale fand ich zuerst nicht schlecht. Jetzt beim näheren Hinsehen ist mir zu bullig. Wird wahrscheinlich eher zum Specialized dann doch tendieren. Oder ich finde das BMC auch ganz interessant mit dem Flaschenhalter.
Das wird eine bezahlte.
Das wird eine, weil du kannst.
Flaschenhaltern, Alter, das sieht so scheiße aus, wie so ein Triathlet fährst dann rum.
Das geht ja, ich bin gar nicht, ne? Ja, ich bin Hobbyfahrer,
Mann. Danke, dass du das sagst, aber das geht nicht.
Also. Juhu, aber wir sind ja Hobbyfahrer. Ich meine, du fährst mit einem Crossrad durch die Gegend.
Ja.
Crossrad und, werte Zuhörer, ohne Socken.
Ja? Socken, ja.
Ohne Socken.
Schon Socken, aber die sind nicht sichtbar.
Ja, genau. Und Muskelshirt.
Ja, oder gar keins, wenn es warm genug ist.
Oder gar keins.
Ich bin noch kein Fan von Aero-Rädern. Ich bin auch noch kein Fan von Scheibenbremsen, welche irgendwann werden müssen. Ich sag Bescheid.
Finde ich auch mega kacke, dass die alle nur noch Scheibenbremsen haben jetzt. Ne? Das ist gar keine Option mehr. Also
ja, bei gut, aber ich habe keine Wahl mehr. Aber
ich glaube, Trek hat noch die Option auf Scheibenbremsen, auf normale Bremsen und alle anderen sind nur noch mit Scheibenbremsen zu haben.
Finde ich nicht schlimm. Der Wechsel wird kommen. So zwingt man es den Leuten auf. Und
vielleicht bleibt ja immer noch so ein Modell übrig.
Ja, in dem Falle müsste ich mich ja dann schon fast für
kaufen kann.
Ein Rad entscheiden.
Also wenn du eins von Specialized nehmen müsstest.
Ja, dann würde ich ja nicht nehmen, weil die keine normalen Bremsen mehr haben.
Du musst einen Tarmac nehmen dann halt.
Ja, oder ein Trek.
Oder ein Trek, ja. Aber ist das neue Modell nicht auch nur mit
Scheibenbremsen? Nee, doch, klar, das ganz neue.
Das ist ja nochmal...
Hundertprozentig nur mit Scheibenbremsen. Das ganz neue ist nur mit Scheibenbremsen. Okay, machen wir mal Fact-Check.
Hier. Okay, hundertprozentig bin ich mir da nicht sicher, aber...
Das, was sie jetzt auf jeden Fall rausgebracht haben mit dem 5 Meter großen Schriftzug auf dem Rad, ist...
Ja, aber ich, keine Ahnung, ich brauche eigentlich eh kein Rad. Zumindest mal kein Aero-Rad, so viel fahre ich dann. Ich fahre am liebsten jetzt wirklich eher so Offroad. Also was heißt Offroad? Eigentlich auch nicht, aber ich bin das halt auch sonst immer schon mit dem normalen Rennrad gefahren. Ich fahre halt viel so Landwirtschaftswege und so, ich habe keinen Bock auf den Verkehr. Bin ich dann lieber so ein bisschen 30 mm Reifen, falls dann mal ein bisschen Schotter kommt, auch egal. Ja, vielleicht dann doch ein Aero-Rad, dieses von 3T oder so, das ist da extra auf so breite Reifen ausgelegt. Ne?
Stimmt.
Aber da hast du nur einen Kettenblatt, ist auch total behämmert.
Aber auf deinen Landwirtschaftswegen brauchst du nicht mehr.
Obwohl, ich fahre eigentlich eh immer nur große Blatt, deswegen können die auch nur
eins fahren. Ich hab gerade übrigens einen Fact-Check gemacht und wir müssen Stau wieder leider mal recht geben.
Rim and Disc Brakes. Hab ich mich dann ausgeguckt, das
Options. Rad. Sehr gut, okay, dann nehmen wir alle das. Also ich nehme auch das dann.
Ich nehme jetzt mit Scheibenbremse dann.
Track.
Ja?
Mit Felgenbremsen.
Du bist ja so ein Specialized, Professor und Specialized Frauenrad.
Aber lieber.
Staufi, da haben wir ein Rad für dich, da haben wir ein Glitzerrad mit ganz viel Glitter dran.
Nee, ist nicht so meins. Cipollini-Fan. Wird so ein bisschen mehr Farbe.
Das ist so ein schönes Cipollini, wie heißt das?
Ja, kein Cipollini-Fan.
Zebra-Hose mit Trikot oder Einteiler am besten noch.
Das hatte ich wirklich mal, das Zebra-Trikot.
Verwundert mich jetzt nicht, ohne.
Thermojacke und lange Hose davon.
Richtig geil.
Geil. Hab ich leider verschenkt.
Wenn wir uns dieses Track holen, holen wir es uns auch mit dem Motor, den der Bergtrikot-Inhaber.
Ich hab mal geguckt, so
ein Motor. Ich hoffe, du hast, ganz kurz, ich bin gerade ein bisschen erschrockt bei den $12,500.
Radsport ist teuer.
Das schreiben die immer erstmal so drauf. Und
du hast ja nur noch nie ein Rad gekauft, deswegen weißt du nicht, wie teuer.
Ja, ich bin auf jeden Fall gestern erschrocken, als auf allen möglichen Social-Media-Plattformen 100-mal dieses Video gepostet wird, wie der, weiß jemand, wie er heißt?
Paul kann keinen Namen richtig aussprechen.
Tom Skuins.
Ja. Also ich könnte es auch nicht.
Tom Skuins.
Tom Skuins.
Skuins?
Lance Armstrong kann auch keinen Namen aussprechen und das ist auch okay.
Ja.
Können wir dann auch so durchgehen.
Ist ja auch scheißegal, ich meine, ich bin ja Deutscher, ich muss ja nicht
eh Tom Spruitz sein Rad aus dem Graben holt, das aber überhaupt nicht wirklich aufgenommen wird, es einfach nur sich dreht und auf die Straße stellt und das Hinterrad dreht sich. Also die erste Vermutung, die man hat dabei, ist, dass er kurz reingetreten hat, geguckt hat, ob die Kette noch gerade läuft, ob das Schaltwerk hinten noch funktioniert. Dann stellt er es auf die Straße, aber der erste Teil davon wird nicht mit aufgenommen. Es dreht sich einfach nur das Hinterrad und circa 120 Menschen posten das und schreien auf Motordoping. Es geht mir auf den Sack.
Also in meiner Social-Media-Blase ist das nicht aufgetaucht, das Video.
In meiner schon. Sie scheinen schlechter zu sein als deine.
Vielleicht sind die besser in Physik.
Ja.
War nicht der Rede wert. Ja, keine Ahnung. Aber ich habe echt auch schon mal überlegt, ein Elektrorad mir zu holen. Macht, glaube ich, einfach mehr Bock. Kannst du mehr Kilometer fahren mit der gleichen Anstrengung und so? Also, wieso
nicht? Mehr Kilometer? Du bist letztens
über Roman Bardet habe ich jetzt gelesen. Der hat nämlich auch ein E-Mountainbike. Und der fährt dann einfach bergauf immer mit Motor und dann schön bergab, ein bisschen downhill
zwischendurch. Kann so gut hochfahren.
Ja, der meint so, wenn er so keinen Bock, also der macht es halt so zum Spaß und dann will er halt nicht nochmal so Intensitäten haben, sondern einfach, dann fährt er mit Motor gemütlich rauf.
Ist das auch hier von Faktor gewesen?
Er hat er nicht gesagt oder stand nicht dabei.
Sonst hätte ich behauptet, dass er das nur deswegen sagt.
Aber ich habe mir das tatsächlich schon auch, als ich noch aktiv gefahren bin, dachte ich immer, weil man hier aus Köln ja immer relativ lange Flachstücke hat, bis man mal so ein bisschen Berge fahren kann. Dann immer schön die ersten 40 so mit ein bisschen Unterstützung in 40 Minuten oder so. Dann hat man ein bisschen mehr Zeit auch.
Paul, schüttel den Kopf. Nicht in das Mikrofon.
Du bist ja nur schneller, das heißt ja nicht, dass du weniger leistest. Du bist dann halt nur schneller. Wenn du 250 Watt fährst, dann bist du halt einfach
ja, deshalb so, als wenn du den ganzen Tag Motortraining machen würdest, ist ja nicht das Gleiche.
Nee, nicht den ganzen Tag. Ich schalte ihn ja, wenn ich in der Eifel bin, schalte ich ihn
ja
an.
Ja, genau. Wenn es berghoch geht, schaltest du ihn aus.
Ja.
Das ist glaubst du mir selbst.
So eine Glaubensfrage.
Oder ist halt, du bist einfach nur schneller unterwegs. Aber egal.
Also ich finde beim Rad...
Ich habe ja nur mal drüber nachgedacht, aber jetzt finde ich das eigentlich ganz geil, glaube ich.
Ja, aber
staubig,
wir sind doch alle
fit. Vor allem beim Mountainbike.
Nee, staubig.
Hammer.
Ja, ganz ehrlich, wir sind doch alle fit genug, sind noch jung. Sollte man das genießen, dass man sich fortbewegt mit der eigenen Kraft.
Ja, das wird ja nicht weniger anstrengend. Du fährst nur schneller. Du verstehst immer noch nicht, was ich...
Ja, doch, ich weiß, was du meinst. Aber das Schnellfahren kommt ja auch durch eine höhere Anstrengung. Das ist ja... hat was mit
Fitness. Ja, aber dann fährst du ja noch schneller.
Ja.
Also wenn du jetzt schon mit Anstrengung 40 fährst du dann halt 50.
Das ist doch einfach eine Glaubensfrage. Das ist einfach so, entweder du willst dir helfen lassen oder du willst dir nicht helfen.
Also du bist halt auch so ein Bergfahrer. Du bist ja langsamer.
Nicht Stoffe, aber gerade...
Ich finde das halt einfach nur scheiße, wenn man...
Gerade redest du noch davon, scheiß Scheibenbremsen und so braucht man nicht und jetzt willst du dir den Motor ans Rad machen, Mann. Das passt nämlich nicht zusammen.
Warum nicht? Den siehst du ja nicht. Siehst du den bei den Fahrern, die jetzt da unterwegs
sind? Das ist aber auch moderne.
Du siehst den doch nicht.
Natürlich. Wenn du dir ein E-Bike kaufst jetzt.
Du musst nur den richtigen Motor
fahren. Ich habe schon Rennräder gesehen. Ja gut, die haben halt einen riesen Akku dran an der Satteltasche, aber das ist unten im Tretlager drin. Ne? Habe ich schon gesehen, so ein Rad. Das ist halt schon krass. Das ist
so ein bisschen dicker.
Nee, es gibt nee, schon Dinger, dicker, also die sind in der Sattel,
ja, in der Sitzrohr. Siehst du nicht.
Das sind die Motorlopingsmotoren.
Ja genau, aber das waren schon welche.
Ja, klar.
Waren schon welche.
Ich möchte mir
3000 auch Euro
nicht helfen lassen. Ich bin auch so ein Schwarz-Weiß-Typ einfach.
Ich auch nicht, ich finde das...
Ich finde es einfach komisch, ey, 2018, was ist eigentlich mit der Welt passiert? Die Leute fahren jetzt mit ihrem E-Bike zur Eisdiele 12 Kilometer und behaupten, wenn sie bei mir zur Physiotherapie kommen, sie würden eine Radtour machen am Wochenende und würden sich ja bewegen. Jetzt fahren sie mit dem E-Bike. Leute, die irgendwie in ihren 40ern sind, nicht körperlich behindert, denken, jetzt ist die Zukunft, wir fahren jetzt E-Bike. Das ist irgendwie die falsche Richtung für mich.
Ja, was soll das? Ja, sehe ich genauso. Also ich finde, E-Bikes haben schon ihre Berechtigung. Ich meine, wenn du halt so täglich zur Arbeit fahren willst und musst, dann ist natürlich, würde ich das ein Auto immer vorziehen wahrscheinlich. Das ist halt, du verschwitzt nicht so ganz und kommst schnell an dein Ziel. Aber man geht ja normalerweise Radfahren aus dem Grund, dass man Radfahren will, ja, irgendwie. Und wenn ich nur 20...
Ja, du machst ja jetzt so Radsport, du nimmst das halt als Fitnessgerät so, ne?
Ja, aber wenn ich nur 20 km/h fahren kann...
Aber manche Leute wollen halt einfach nur von A nach B kommen.
Dann sind wir ja schon...
Oder einfach nur so... Zum Beispiel, wenn ich jetzt Radfahren gehe, dann mache ich das
Training,
sondern ich fahre halt einfach nur, weil
da widerspreche ich dir gar nicht.
Macht.
Wenn die Leute nur von als Transportmittel, da widerspreche ich dir ja gar nicht. Aber wenn es um den Gedanken geht, dass man dass man das als Fitnessgerät nutzt oder Aktivität.
Ja, okay, die Leute brauchen keinen Motor, aber ich will das ja gar nicht mehr als Fitnessgerät benutzen.
Musst du aber noch.
Nee, Stoffi.
Auch wenn du es nicht
fahr immer
lang, gerne also, zugeben würdest.
Ich fahre immer nur gemütlich und so, wenn dann die ganzen Leute anfangen, schnell zu fahren.
Ja, sprintest du einmal, attackierst und dann
ist also ich finde es auch super, erstens für jede 75-jährige Oma.
Klar, auf jeden Fall.
Mit dem Rad zum Einkaufen fährt, aber irgendwie im Bergischen Land am Hügel wohnt und da nicht mehr gescheit hochkommt, ist das mega. Und es sollte politisch subventioniert werden als Pendler. Fortbewegungsmittel.
Geht ja, aber, glaube ich, schon, oder?
Nee,
da das wird die
es gab,
Industrie aber hat was dagegen.
Es gab in Berlin so eine Aktion, ich glaube, da gab es gar nicht, weiß gar nicht, ich glaube, 1500 Mal wurde es vergeben, dass du diese Lastenfahrräder mit Elektromotor irgendwie subventioniert bekommen hast. Jetzt haben sich natürlich die ganzen reichen Schwaben haben sich da geholt, weil so ein Lastenrad kostet halt irgendwie schon mal 3000 Euro.
Ja, stimmt, da gab es mal so ein Wasser.
Ja, und das war halt nicht wirklich zielführend. Also eigentlich müsstest du es ja, in England haben sie es gemacht vor ein paar Jahren, da hat jeder, ich glaube, 1000 oder 1500 Pfund Steuererleichterung bekommen, der sich so ein Rad gekauft hat. Also egal, was für ein Rad. Und das hast du halt weniger Steuern bezahlt und das hat auch so ein bisschen den Boom noch gefördert.
Ja, in London kann man das mieten jetzt mittlerweile. Kannst du stehen, an fast jeder Ecke steht so ein Lastenrad und dann kannst du es mieten.
Du kannst ja auch leasen, mittlerweile ist ja auch möglich.
Ja.
Fahrrad leasen. Also ich finde, das ist auch eine gute Alternative. Also ich meine, hier in Köln, bei euch geht das ja noch vom Verkehr, finde ich, wie ich es heute feststellen durfte. Weil Berlin ist ja die Hölle. Autofahren ist ja komplett Banane da zur Stoßzeit.
Um nochmal ganz kurz zurück zu dem Thema zu kommen und dazu zu sagen, was ich eigentlich sagen wollte. Leute, hört auf mit dieser Motor-Doping-Leak-Video-Scheiße, die kein Motor-Doping-Leak-Scheiß abbildet. Es geht einem einfach nur auf den Sack. Und Jungs, Paul, du bist dieses Tour de France-Ding schon ein paar Mal gefahren. Ich weiß, es gibt sehr viele Leute, die können sich überhaupt nicht vorstellen, dass es möglich ist, für einen normalen Menschen das zu fahren. Es ist aber möglich.
Kann ich mir auch nicht mehr vorstellen.
Es ist möglich. Das sind ganz normale Jungs, nicht alle, aber die mit dem Fahrrad da 3 Wochen durch Frankreich fahren, ohne einen beschissenen Motor im Rad. Paul, danke.
Jetzt nicht mehr. Wie viel fährst du jetzt noch auf 20 Minuten?
Bei 60, 370 kann ich immer noch fahren.
Okay, kann ich
war letztens gerade erst in den Bergen.
Aber du bist auch noch ziemlich dünn, ne? Also es ist, ja, glaube ich, schon noch schnell.
66 Kilo. Letztes Jahr bin ich den Col des Sees, bin ich noch mit über 380 Watt gefahren.
Was? Zum Training heraus. Also gar nicht.
Ich muss immer umrechnen.
Gar nicht gewollt Vollgas, aber.
Das wären bei mir auf jeden Fall einiges mehr.
620.
Ich will nur sagen, ist halt, wenn du so lange Profi warst, du hast halt eine gewisse Ausdauer und die geht schon weg, aber nicht so extrem, wenn du weiter Rad fährst. Wenn auch.
Geil, dass der Vollhobby hier 10.000 Kilometer hat. Der Profi, beide voll berufstätig, 4.000 Kilometer. Aber er hat ja schon vorgebaut.
Nein, aber was ich einfach nur sagen will, dass, ich meine, das musst du auch, gut, du hast wahrscheinlich direkt richtig aufgehört, ne?
Nee. Ich glaube, er hat richtig aufgehört.
Also ich habe nicht jetzt mit dem Rad abtrainiert, aber ich habe schon, mache noch viel Sport auch jetzt.
Ich habe das halbe Jahr, nachdem ich aufgehört habe, habe ich in fast allen Bereichen meine PBs aufgestellt. Von 5 Sekunden bis 15 Minuten.
Ich habe fast alle meine Personal Bests habe ich alle in einer Etappe bei der Andalusien-Rundfahrt aufgestellt.
erzähl kurz von
ich
der
ich glaube 5 Etappe. Minuten, 10 Minuten, 20 und eine Stunde, alles an einem Berg.
Wie lange haben die anderen für den Berg gebraucht?
Genauso lang wie ich, also.
Das war der eine
das
Berg,
war schon, wo du mitgefahren bist. Ich glaube, es gab vor dem Berg war halt schon so eine Gegenwelle, die hat halt ungefähr 5 Minuten gebraucht und da bin ich auch schon, keine Ahnung, irgendwas über 500 Watt auf die 5 Minuten gefahren. Da ging es halt kurz runter und das hat aber immer noch gereicht, um die ersten 15 Minuten von dem Berg und die 5 Minuten vorher haben immer noch gereicht, um meine 20 Minuten Leistung anzuheben und dann über eine Stunde auch noch bis ich oben war, Rekord gefahren. Naja.
Aber ich will jetzt mal kurz noch was sagen zum E-Doping.
Motor-Doping.
Genau. Leute, wenn ihr schon Motor fahrt oder irgendwie mit einem E-Bike, hört auf, die Scheiße auf Strava hochzuladen. Das geht nicht, ey. Das funktioniert so nicht. Das finde ich.
Gibt es überhaupt schon Rennräder mit so.
Gibt's nicht so. Ja,
aber die werden doch auch gedrosselt, oder nicht? Du kannst ja nicht on top quasi das rechnen. Also diese Lastenräder, die hier in Köln überall stehen, die haben auch einen Motor. Und die fahren halt maximal nur 27.
Aber wenn du am Berg, also normale E-Räder fahren durch bis 45, sind die unterstützt oder so. Und dann, wenn du am Berg fährst, fährst du 45.
Nee, nicht bis 45, auf jeden Fall weniger.
Ziemlich sicher. Jetzt können wir.
Okay, ah, ja, okay, dann fahren, ach, mit einem normalen Rad, okay, fahren die dann Strava-Rekorde. Ja, ja, da muss halt schneller als 45 fahren.
Es geht halt nicht,
das sind aber so, es gibt, glaube ich, schon einen Knopf bei Strava, wo du das einstellen kannst.
Flatten kannst, ja, klar. E-Bike. Ach so, ja, gut, oder, ja, gut, aber wie viele machen das letztendlich? Ich bin mal Intervalle, als ich noch in Girona gewohnt habe.
Du musst direkt flaggen einfach, ne?
Also das sieht man ja. Als ich in Girona war, habe ich mal so einen 20-Minuten-Test gefahren am Berg. Und da kommt einer auf dem E-Mountainbike, so ein alter Mann, also richtig mit dickem Bauch. Aber jetzt mal noch was anderes. Weil gerade die Tour läuft, kann man eigentlich fast mal über die Top 5 der furchtbarsten Wim-Trikots reden.
Was haltet ihr denn von dem schönen Orca-Wal auf dem Sky-Trikot?
Ich find's das cool. Finde ich ganz cool eigentlich.
Ist ja auch.
Man erkennt es auf jeden Fall gut von vorne. Was ich
das
zum
sieht
Beispiel
von hinten so ein bisschen aus wie Sunweb. Ich habe es jetzt schon zweimal verwechselt, von aus der Hubschrauber auf. Aber scheißegal.
Ja, von der, oben finde ich es relativ geil. Eindeutig so. Und ich was ich auch gar nicht gut aus dem Feld raussehen kann, obwohl gar nicht so viel Rot dabei ist, ist Katusha, oder?
Ja, stimmt.
Obwohl, es gibt auch Gefühle, es gibt noch und Lotto. Und
Lotto, Lotto finde ich, ist dieses Jahr echt schwer zu erkennen.
Vielleicht erkenne ich es auch nie, weil ich gucke ja auch immer nur...
Von oben finde ich Lotto dieses Jahr schwer zu erkennen. Halt auch mit dem Mixing mit Katusha und Gofidis.
Aber man erkennt halt immer André. Den erkennt man immer ganz gut. Aus jeglicher Perspektive.
Weil er relativ breit gebaut ist.
Ja. Habt ihr das Bild von ihm gesehen? Jetzt oberkörperfrei hat er ein Bild gemacht. Ich dachte, ich bin halt so durchgescrollt durch Instagram.
Instagram und ist auch auf
jetzt dachte ich halt, dass ich bin das irgendein so Fitness-Account, den ich folge, aber André. Ja, keine Ahnung.
Also warum. Den Orca würde ich fahren zum Beispiel.
Was fährt denn eigentlich Agidesert für Hosen? Sind die immer noch braun?
Ja.
Ja, fällt gar nicht mehr so auf.
Das kann ein Vorteil sein, ne?
Man hat sich halt daran gewöhnt jetzt so mit der Zeit.
Welche ich eigentlich auch scheiße finde, ist, tut mir leid, Team Education First.
Oh ja,
das Pink finde ich
ein bisschen scheiße. Ja, halt in der Kombination mit den grünen Rädern, das ist halt schon...
Und auch die Helme. Du fährst den auch, ne? So ein Helm.
Ey, Cofidis ist auf jeden Fall irgendwie stabil, ne? Das muss man mal erkennen. Ich finde das Trikot
seit 15 Jahren
schön, gefühlt, nicht sonderlich... schlecht, aber es ist echt, wie du sagst, seit 15 Jahren dasselbe Trikot. Man kann es auch mal durchziehen einfach. Never change a running system.
Ja. Also auf 3 würde ich
EMC... Ich muss aber noch meine 4 sagen.
Ja, okay, du bist raus.
Du bist raus. Du brauchst zu lange. Du guckst gerade, ob man die Teams an überhaupt dann teilnehmen.
Ja, Team Lotto in 11 finde ich auch ein richtig gekacktes Trikot eigentlich.
Definitiv.
Also vor allem die Farbkombo, vielleicht, aber macht es auch natürlich wieder außergewöhnlich.
Mit Celeste Puro, ne?
Ja, aber dieses Gelbe dann dazu und so, also.
Yankee und Gelb-Schwarz so ist auf jeden Fall eine harte Nummer.
Ja. Die 3, da würde ich BMC setzen. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das mit dem Tag Heuer am Arm irgendwie ziemlich oldschool und cool. Also diese, und klar, ja, okay. Das Blaue ist jetzt gewöhnungsbedürftig, was sie am Kragen haben und hinten am Arsch. Aber ich finde so, also die mit dem großen Tag Heuer, es hat so ein bisschen was von so einem Rallye-Fahrzeug. Finde ich eigentlich ganz cool.
Racing.
Genau, ich finde es eigentlich ganz cool.
Ah, ich meine, ich kann natürlich jetzt von Bora erzählen, ne? Würde ich auch tragen, das Trikot auf jeden Fall.
Aber
könnte man auch noch besser machen. Ich bin nicht so für Farbverläufe, ich bin mehr für flächige Farben. Warum macht man nicht sowas wie Team Bianchi? 2003, schwarze Hose, mintfarbenes Trikot, weißer Brust.
Ja, wobei diese voll geil. Ganzen Retro-Trikots, die gab es ja eigentlich schon mal eine Zeit lang. Die sind ja jetzt schon so wieder.
Ja, gut, Dreck ist ja auch Retro, ne? Eigentlich. Und das von BMC mit dem großen. Ist auch, ja,
aber
also,
ist auch gut. Aber zum Beispiel hat ja Lotto wirklich die letzten Jahre immer so ein Retro-Trikot.
Also ich finde, ein Trikot ist richtig gelungen, wenn du denkst, du würdest dir es kaufen, weil es stylisch ist, nicht wegen dem, was draufsteht. Weißt du, ich meine? Und das ist jetzt bei Wanty schon mal gar nicht der Fall.
Und ja, aber ich muss sagen, die meisten Trikots sind ziemlich langweilig. Ne? Was ich eigentlich cool finde, obwohl es so wenig raussticht, ist eigentlich schon Katusha. Das wäre denn jetzt so meine Nummer 3.
Ja, stimmt schon.
Finde ich eigentlich ziemlich cool.
Also auch auf die, ne, es ist auch nicht so understated, dass ich es cool finde. Es ist so mittendrin, dass es mir völlig egal ist. Würde ich auch
also ich nicht, eigentlich, nicht anziehen. Ich habe eigentlich schon mal eine Nummer 1.
Was ist deine Nummer 2?
Meine Nummer 2, ich weiß nicht, was ich von UAE halten soll. Das ist mir irgendwie, ich
finde den italienischen Touch daran eigentlich ganz geil. Also ich finde
das
Fabio,
ist so cool.
Fabio Aru in, auf dem Colnago in UAE eigentlich cool.
Ja, das ist halt, man sieht halt dem Team an, dass es einfach noch so 10 Jahre hinterher hängt. So.
Aber das ist schon wieder irgendwie geil.
Ja, ja, aber das ist so, weißt du, das irgendwie auf dem Colnago versuchen, um Toursieg mitzufahren, das funktioniert einfach nicht.
Das ist ein Statement.
Ja, da haben wir eben schon mal kurz drüber gesprochen. Die Materialschlacht Aber meine Nummer 2 ist Movistar.
Das wäre bei mir jetzt die 1 geworden.
Finde ich eigentlich ganz cool.
Und das ist so ein Trikot, was muss natürlich mit in der Kombination mit der Hose eigentlich kaufen. Finde ich, wenn man das M wegnimmt, ist gut gelungen.
Ja, finde ich ganz.
Aber das kannst du halt auch nur machen, wenn du so einen großen Sponsor hast, den du verbindest so viel mit dem Team, das ist eigentlich fast irrelevant, wie das Logo drauf präsentiert wird.
Okay, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, wie das so ist mit dem Sponsorenplacement im Radsport. Das könnte man wahrscheinlich auch besser regeln, als irgendeine kleine Trikotfläche damit voll zu kleistern. Basti, deine Nummer 1, 2, ich weiß gar nicht, wir haben auf jeden Fall ein paar übersprungen.
Deine Nummer 1. Polnische Nationaltrikot von Kwiatkowski.
Mit dem Rad, das ist so super geil.
Schwarze Hose, weiß-rotes Trikot, Poland und Kwiatkowski. Hat der einen Orca drauf? Ich
glaube nicht. Nee, hat keinen drauf.
Polen braucht keine Orcas.
Aber hast du das Rad mal angeschaut? Das sieht super geil aus, mal mit dem roten Streifen oben drüber über das Cockpit. Weißer Lenker, durches Lenkerband dran, ey. Schon
gut. Polska drauf.
Schon geil geworden, ey.
Muss ich mir mal angucken.
Ich habe einige polnische Freunde, deswegen habe ich ja so leichte Sympathien.
Also meine Nummer 1 ist Astana. Trikot finde ich irgendwie cool. Also das hat sich in den letzten Jahren leider ein bisschen zum Negativen entwickelt. Das fand ich mal zwischendurch noch besser. Aber so schwarze Hose, dann dieses blau-türkis, ja, das Oberteil, ist schon eigentlich eine ganz coole Kombo. Die Trikots an sich sind cool. Das Gesamtoutfit ist dann wieder irgendwie spektakulär. Aber nee, finde ich cool. Obwohl ich jetzt kein großer Fan von dem Team allgemein bin. Nur von gewissen Fahrern. Salgren finde ich zum Beispiel super.
Ja, und gewisse Verbindung, ne?
Nee, also du meinst jetzt, weil er beim gleichen Management ist, wie ich mal war. Nee, ich habe ihn aber auch mal persönlich kennengelernt.
Walken ist schon ein cooler Typ. Also,
ja, ich mag auch einfach so seinen Fahrstil und so. Auch schon immer. Ich habe den dann irgendwie mal da war er noch U23-Fahrer, da sind wir ein Rennen zusammengefahren. Tour of Norway oder irgendein Rennen in Norwegen. Tour de Fjords, glaube ich, war das. Da hat er schon einen krassen Eindruck hinterlassen, so mit seiner Fahrweise. Stark im Finale attackiert auch, ein bisschen sinnlos, aber stark. Da war er halt, wie gesagt, noch sehr jung. Schon auf jeden Fall vorher aufgefallen. Cooler Typ auch.
Wo wir gerade schon dabei waren und Paul 20 Minuten Efforts und 5 Minuten PBs und bla erzählt hat, haben wir uns letztens schon überlegt, dass wir eine wiederkehrende Rubrik mit Songs machen, die wir auf unseren Playlists haben. Ich weiß nicht, ob das jeder hat, aber ich habe eigentlich immer eine Playlist zum Ballern und eine zum Easyfahren.
Ja, gibt es überhaupt Lieder, die nur 30 Sekunden lang dauern?
Ey, man muss das auf jeden Fall so
Neurotraining fürs Gehirn, ne?
Sich selber zusammenbauen im Kopf.
Also sagen wir mal Intervall und Recovery Playlist.
Intervall, moderat, Bad Kingdom. Geht vorwärts, es ist zwar Elektro, aber melodischer Elektro, geht ein bisschen Richtung Techno, aber nicht so richtig.
Passt du deine Trittfrequenz dann oder was?
Nö, finde ich einfach nur geil.
Okay.
Ja, genau. Scheiße, ich muss eigentlich 50er Trittfrequenzen machen, aber der Beat ist über 110, wie mache ich das nur?
Ja, muss ich runterrechnen.
Ja, hörst du mit einem Ohr zu.
Neurotraining.
Passt du es wirklich an? Hast du es früher wirklich angepasst?
Ja, aber Staufi fährt nur noch langsam.
Ganz ehrlich, also Intervalltraining mit Musik habe ich, glaube ich, nicht so oft gemacht. Wenn dann echt nur bei längeren Intervallen, so 15 Sekunden Sprint oder so, da hörst du ja nichts.
Hast du nichts auf den Ohren dann einfach?
Vielleicht vorher so ein bisschen zum Aufpushen vor den Sprints oder so.
Aber machst du es aus? Hast du es ausgemacht?
Ja, klar. Ist doch eine Fernbedienung am Kopfhörer, also warum soll ich nicht einfach ausmachen? Ja, es stört dann irgendwie. Muss ja, also gerade bei den Sprintintervallen, da habe ich mich dann schon ein bisschen mehr drauf konzentriert und das muss dann eher gestört.
Konnte schon mal so richtig sprinten.
Ja, im Training schon. Ist
er im Training?
Ey.
Ja.
Es heißt nichts.
Kurze, einfach nur, weil es viele Leute interessiert. Maximale Wattzahl von Stauf.
Mir?
Ja.
2100.
Gewicht?
Zu dem Zeitpunkt 82.
Paul Voss?
Da fragt man sich, warum Stauffi nicht mehr Radrennen gewonnen hat.
Ja, ich glaube, ich bin der Einzige, der über 2000 Watt fahren konnte, aber nie ein Rennen gewonnen hat.
Das werden wir noch genauer erörtern in den nächsten Folgen. Paul Voss, kurz, aber jetzt hauen wir alle raus, unsere maximale Wattzahl mit Kilogramm, Paul Voss.
Oh, meins auch in der U23, 1550 ungefähr.
Wieso auch? War nicht in der U23.
Ja, bei mir war es, mein Maximalwert war in der U23.
Stimmt, du warst eigentlich in der U23 immer auch ein guter Sprinter.
Ja, ich habe abgebaut dann als Profi. Wollte Bergfahrer werden, hat auch nicht so ganz geklappt. Ja, also 1550 ungefähr, ich weiß nicht mehr genau, mit zu dem Zeitpunkt noch 68 Kilo.
1240 mit 64 Kilo, 65 Kilo.
Ich meine, das sind die Maximalwerte. Entscheidend ist letztendlich, dass du am Ende vom Rennen noch fahren kannst und
vor allem wie lange fahren kannst. Völlig egal jetzt gerade. Gar nicht abdriften vom Thema, hat mich nur selber interessiert.
Jetzt gehst du nach Hause
rein. Intervall Paul Voss.
Paul Kalkbrenner, Zulu.
Okay. Also ich bin da nicht so elektronisch unterwegs und passend zum Intervall wähle ich jetzt von Jizzes und Alex Drück Drück.
Kennen wir beide nicht, aber hat es gerade schon angespielt.
Und ja,
hat
schon
auf jeden Fall hören zu.
Das passt eher zur Trittfrequenz dann, so ein bisschen kraftorientiert, Drück, Drück, immer rechts, links.
Und wir sehr, sehr viel Beat und man hat wenig verstehen können vom Text. Aber
das ist ja dann auch nicht so wichtig, also ja, genau. Das soll ja schon dich ein bisschen aufpushen auch.
Wir empfehlen weiter Dinge. Nächste Rubrik ist nämlich unsere Lieblings-Instagram-Accounts. Wo freut man sich, wenn man ein Bild von sieht? Instagram scrollt. Wir mussten Paul eben schon so ein bisschen darauf einschießen, weil eigentlich freut er sich nie. Aber er hat sich was ausgesucht.
Nee, habe ich nicht. Also ich muss gerade noch mal vor mir herschieben. Ich kann ja mal durch mein Instagram durchscrollen.
Während er das macht, präsentiert Stauffi sein.
Genau, du hast mich vor kurzem auf einen Account auch aufmerksam gemacht, den ich jetzt direkt mal hier übernehme als meinen ersten Tipp. Und zwar nennt er sich Cycling of 90s. Und da gibt es eigentlich so coole Bilder aus den 90er Jahren, an die ich mich noch ganz gut dran erinnern kann, so weil ich da auch angefangen habe, sage ich mal, den Radsport zu verfolgen. Und dann auch kurz Zeit später aufgehört habe. nee, da sind auch schon so ein paar, mit denen man so aufgewachsen ist, die man jetzt vielleicht im Nachhinein nicht mehr so als Vorbilder genommen hat, aber trotzdem ganz amüsant, auch gerade deswegen.
Ja.
Und das schreiben wir auch hier in den, keine Ahnung, wo man den Podcast dann letztendlich hören kann oder auf jeden Fall die Links dazu gibt es auch nochmal separat, um das nachzugucken. Ich glaube, der nennt sich Cycling und dann Unterstrich off, neuer Unterstrich und dann 90s. Das wäre mein Instagram-Tipp.
Schauen uns das alle an. Paul, hast du was gefunden?
Ich bin am Gucken. Aber ich meine, wenn
vielleicht wird Paul auch bis zur nächsten Folge brauchen.
Nein, aber ich...
dann mach du mal so lange weiter.
Nein, ich habe einen. Ich habe einen. Ganz ruhig, Stoffi, ganz ruhig. Jared Gruber ist, glaube ich, ein amerikanischer Fotograf. Der macht ziemlich coole Bilder. Ich glaube, der hat sogar eine Frau, die auch mit ihm die Bilder macht zum Teil.
Kenne ich auch.
Die kennst du auch. Und die finde ich eigentlich ganz cool. Ashley. So ist Ashley, genau. Lacht einer.
Geile Bilder auf jeden Fall. Kann man sich alle, wenn man Radsport-Fan ist, kann man sich die auf jeden Fall alle rahmen und.
Genau, das ist @JaredGruber. Aber wie gesagt, wir schreiben das ja auch in die Podcast-Beschreibung.
So, Fonsis Instagram-Tipp. Adam K. Masters. Adam K. Masters am Stück, ohne irgendwelche Zeichen. Dem folge ich, glaube ich, schon seit 3 oder 4 Jahren. Ist aus L.A. Und das ist so ein Typ, dessen Leben würde ich, glaube ich, gern leben.
Sieht aus wie Super Mario auf seinem Profilbild.
Genau. Der ist Teil von Team Dream. Kennt einer von euch Team Dream? Das ist so, eigentlich so eine, das war ein Radladen in L.A. Jungs haben irgendwann beschlossen, wir machen Trikots, haben lustige Trikots gemacht, super bunt, mit so einer fetten Katze als Symbol. Und dann wurde das Ding irgendwie größer und Adam ist da irgendwie schon immer dabei. Am Anfang hat er an Rädern geschraubt, ich bin auf ihn aufmerksam geworden, weil er immer erstens meine Radgröße hatte, zweitens immer Camper gefahren ist und sich immer so selber irgendwie geile Teile aufgebaut hat. Auch nicht so das Neueste, nicht so das krasseste Carbon, sondern eher so ein Ritchie-Stahlrahmen mit einer Kamper dran oder keine Ahnung, was, auf jeden Fall sah es immer geil aus. Ein cooles Cannondale, ein Cut 10 hat er gehabt. Aber das nicht alles. Er ist auch super viel unterwegs. Er macht auch viel Gravel-Sport, was Staufi gefallen wird. Er ist dann in diesen Canyons unterwegs, ist irgendwo in Kanada unterwegs, geht Fliegenfischen, postet Bilder vom Fliegenfischen. Da ist er mit seinem Bike hingefahren, mit Bikepacking und säuft da ein Bier beim Sonnenuntergang. Es ist einfach nur geil anzuschauen.
Ja, das ist ja auch so ein, also da werden wir auch nochmal in einer späteren Folge intensiver drauf eingehen, aber jetzt dieses Gravel-Biking.
Ist geil.
Ich find's ja, cool. Also ich habe es aber auch noch nie verstanden, warum man das nicht gemacht hat. Es gab ja, es gibt, oder ich fahre immer noch mit Leuten um die Gegend. Frage, ja. So, und dann biegst du halt irgendwo einen in den Weg und dann hört er irgendwann auf und dann ist halt nicht mehr asphaltiert, dann drehen die Leute um. Das kann ich aber nie verstehen können.
Oder das passiert nicht.
Ja gut, aber vor ein paar Jahren.
Wie viele Waldwege bin ich schon mit dem Rennrad gefahren?
Ja, ja, aber nicht mit meinem 20er vor 10 Jahren.
23er Schlauchreifen.
Ja, das habe ich auch nie gemacht. Ich meine, jetzt mit 20er, 25er.
Jetzt erst mit Klemmer am Wochenende in Bielefeld. Ja. Sind wir in Hermannsweg gefahren, ein Stückchen mit 23er Schlauchreifen, mit 50 Sachen bergab mit Steinen.
Ja, wenn das Geld locker sitzt, dann kann man das machen.
Nee, der geht nicht kaputt.
Ist mir noch nie einer kaputt gegangen. Aber ich fahre auch echt im Training, also was heißt im Training? Jetzt ist ja nicht mehr so wirklich Training. Ich fahre halt schon immer auch sehr stabile Reifen, muss ich sagen.
Du bist auch ein stabiler Typ.
Ja, das stimmt.
Ja, aber jetzt, also keine Ahnung, ich fahre dann halt echt lieber ein bisschen mehr Pannenschutz und.
Ja, so sollte man das auch machen. Und ich weiß genau, worauf du hinaus willst und du hast vollkommen recht. Ja. Aber zieht euch Adam K. Masters rein, da kriegt ihr nämlich den vollen Vibe hier mit Klettern noch. Klettern ist er dauernd auch. Ich will sein Freund sein. Hey, Jungs, aufwachen. Will ja nicht unterbrechen, aber ich glaube, wir sind da. Wir sind im Ziel. Wir müssen jetzt aussteigen hier.
Ja, das war die erste Folge vom Besenwagen-Podcast hier auf Antenne Besenwagen. So. Paul ist schon weg. Da ist er noch. Warum sind jetzt noch weiter?
Und, ich habe Stress, ich muss los.
Wieder die Tour kommentieren. Ja, herzlichen
Servus,
Dank.
Servus, adieu und tschüss.
Genau, herzlichen Dank.
Ciao, ciao.
Wie sagt Jean-Claude immer?
Servus, adieu und tschüss.
Echt?
Nee.
Irgendjemand sagt das auf jeden Fall. Sagt auch Carsten immer.
Ja.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.